Your time and expertise are valuable, making Focus one of the most important resources to have at work. These days, professionals spend nearly half the work week on written communication, and it can be difficult to stay on task with all the emails and documents you have to get through. With Grammarly as your AI writing partner, you can stay focused and quickly get through your work with relevant real-time suggestions wherever you write. It works across 500,000 apps and websites, so it can help with everything, from brainstorming presentation ideas to sounding more confident and persuasive in emails and reports. For 15 years, Grammarly has offered best-in-class communication support and enterprise-grade security on a business model that doesn't sell your data. 93% of professionals report that Grammarly helps them get more work done. Download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast.
Brauchcast, der Podcast zu Traditionen und Bräuchen im Ländle mit Wulf Wager.
Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Brauchcast. Heute geht es um einen ganz besonderen Handwerkerbrauch, nämlich in Überlingen am Bodensee tanzen seit 1646 nachweislich, wahrscheinlich aber schon deutlich länger, die ledigen Mitglieder der Rebleutezunft den Überlinger Schwertletanz. Wenn er am 2. Juli-Sonntag morgens ins Ankleidezimmer geht, dann holt er dort die alte Überlinger Tracht aus dem Schrank. Schwarze Schnallenschuhe, weiße handgestrickte Strümpfe und eine schwarze Kniebundhose mit roten Maschen, weißes Stehkragenhemd und eine schwarze Halsbinde, dann die rote Weste mit den goldenen Knöpfen und der lange blaue Rock. Den Kopf ziert ein schwarzer Dreispitz mit gelb-rot-gelber badischer Kokarte. Seine Frau steckt ihm ein Rosmarinzweigli als Segenskraut ans Revers und so gekleidet ist er einer, der zur Überlinger Schwertletanzkompanie gehört. Doch ihm gebührt auch noch die gelb-rot-gelbe Schärpe, denn er führt die Kompanie als erster Platzmeister. Schwertletänzer müssen einen guten Leumund haben und bleiben, wenn sie von der Gemeinschaft gewählt wurden, ein Leben lang der Schwerttanzkompanie treu. Früher wurde der Tanz von den Ledigen der Zunft der Rebleute getanzt. Längst gibt es nicht mehr so viele Weingärten und deshalb nehmen die Schwerttänzer in ihren Reihen auch Männer mit anderen Berufen auf. Aber es ist schon etwas Besonderes, zu diesem Männerbund zu gehören. Die erste urkundliche Erwähnung des Brauches findet sich in einem Ratsprotokoll vom 8. Februar 1646, in dem der Zunft die Aufführung des Tanzes obrigkeitlich genehmigt wurde. Das Datum 8. Februar lässt schon erraten, dass es um die Fastnachtszeit geht. Und die Selbstverständlichkeit, mit der hier von dem Brauch gesprochen wird, lässt vermuten, dass der Tanz schon lange in der ehemals freien Reichsstadt am Bodensee praktiziert wurde. In den Städten spielten die Zünfte eine wichtige Rolle. Sie konkurrierten gar miteinander und so brauchten sie auch Repräsentationsformen, die sie von anderen Zünften unterschieden. Seit 1789 liegt sogar ein Ordnungsbuch für die ledigen Rebleit vor, in dem jede Tanzaufführung bis heute lückenlos dokumentiert ist. Ursprünglich, bis Ende des 19. Jahrhunderts, wurde der Tanz allerdings zur Fasnetzzeit aufgeführt. Davon kündet auch der Hänsele, die traditionelle Überlinger Fasnetzfigur, die beim Tanz eine wichtige Rolle spielt. Mit dieser Teufelsfigur hat sich eine mehr als 500-jährige Kulturgeschichte überliefert. Ein ungefähr aus dem Jahr 1496 stammender Ratserlass der Reichsstadt am Bodensee besagt, dass dort ein im Besitz der Heiligenpflege der Pfarrei St. Nikolaus befindliches Teufelsgewand, Teufelshäs, das übers Jahr bei Prozessionen getragen wurde, auch für die profane Nutzung während der Fastnachtstage zur Disposition stand. Umgekehrt schreibt die Ordnung vor, dass wenn sich jemand ein eigenes Teufelshäs zur Fastnacht gemacht hat, das auch für kirchliche Zwecke zur Verfügung stehen sollte. Schon früh also zeigt sich hier eine Verbindung zwischen Fastnachtsformen und Kirche. Eine örtliche Sage berichtet davon, dass einst eine Hundertschaft Überlinger in den Krieg ziehen musste. Alle Männer gingen in die Kirche, um die heiligen Sakramente zu empfangen. Nur einer nicht. Der trieb sich in Wirtshäusern herum. Und alle kamen wieder gesund nach Hause. Nur einer nicht. Das soll der Hänsele sein. In Überlingen spricht man übrigens bis zum heutigen Tag von dem Toten. Zitat: Das moralisierend didaktische Bestreben hinter dieser über Generationen hinweg bewahrten Geschichte ist offensichtlich, Zitat Ende, schreibt der Freiburger Ethnologe Werner Metzger. Angesichts des Toten im Hänselegewand sollte jedermann erkennen, dass derjenige, der Gott verachtet oder gar leugnet, sich nicht nur selbst zum Narren macht, sondern dass er durch seine Haltung zugleich auch unweigerlich seinen Tod besiegelt, für den es keine Erlösung und keine Wiedererweckung gibt. Als Toter und auf ewig Verdammter will er die Lebenden davor warnen, seinem Weg zu folgen. Doch schauen wir uns den Tag an, wie läuft er denn ab in Überlingen? Am Morgen des Festtags trifft sich die Fahnenkompanie zu einem kleinen Imbiss, zu dem sich auch der Hänsele gesellt. Von den Platzmeistern wurde die Person ausgewählt, die dieses schweigsame Amt begleitet, denn reden darf sie den ganzen Tag nicht. Vor dem allgemeinen Aufbruch bespringt der erste Platzmeister den Hänsele mit Weihwasser und befördert ihn mit einem kräftigen Fußtritt in den Allerwertesten und den begleitenden Worten: Hänsele, Gang in Gottes Name, an die frische Luft. Und nun zieht er schweigend und geldsammelnd durch das Dörfle, den oberen Teil der Stadt, in der einst die Weingärtner wohnten. Und während sich die Fahnenkompanie mit den Spielleuten und dem Rest der Kompanie vereinigt, zeigt er sich noch einmal kurz und schnellt mit seiner Karpatsche, einer kurzstieligen, bis zu 4 Meter langen Peitsche. Nun zieht die Kompanie mit klingendem Spiel in das St. Nikolausmünster zur Messe ein. Dem Hänsele ist es strengstens verboten, das Gotteshaus zu betreten. Während seine Zunftbrüder vor dem vom Bildhauer Jörg Zürn kunstvoll geschnitzten Hochaltar beten, treibt sich der Hänsele in den Gasthäusern rum. Doch ein außergewöhnlicher Auftritt steht ihm noch bevor. Wenn die Messe ihren Höhepunkt erreicht, wenn die Eucharistie gefeiert wird und der Priester Wein und Hostie mit den Gläubigen teilt, dann steht der Hänsele nur wenige Meter entfernt neben dem Westportal des Münsters und macht mit seiner Karpatsche im wahrsten Sinne des Wortes einen Höllenlärm. Und während der Wandlung erklingt auch die große Osanna-Glocke. Und so beschleicht einen ein seltsam, mystisch-blasphemisches Gefühl, wenn Glocke und Karpatsche gegeneinander in akustischen Wettstreit treten. Überlinger haben dieses Brauchteil beibehalten, obwohl sie lange schon nicht mehr wussten, welche kulturgeschichtliche Idee dahinter steckt. Werner Metzger brachte Licht ins Dunkel dieses Brauches. Zitat: In der Figur des Hänsele lebt eine heute kaum noch bekannte Idee des Mittelalters nahezu ungebrochen fort. Damals galt der Narr nämlich keineswegs als Lustigmacher und Possenreiser oder gar als Inbegriff des Humors schlechthin, sondern eher als das Gegenteil. Man sah in ihm den sozialen Außenseiter, den aus der christlichen Heilsgemeinschaft Verstoßenen, denjenigen, der Gott ferne und dem Teufel dafür umso näher stand. Untermauert wird das durch die ältesten Narrendarstellungen überhaupt, die sich in der bildenden Kunst durchweg in Psalterhandschriften finden, und zwar immer am Anfang des 52. Psalms, wo steht, Zitat, der Narr sprach in seinem Herzen: Es gibt keinen Gott. Zitat Ende. Und genau diese Gottferne symbolisiert der Hänsele durch seinen Störakt bei der Wandlung, dem heiligsten Teil der katholischen Messe. Es gibt keinen Gott, das ist der Schlüsselsatz zur Funktion des Hänsele. Nach dem Gottesdienst zieht nun die Überlinger Schwertletanzkompanie aus dem Münster auf die Hofstadt, dem Überlinger Marktplatz. Der Hänsele erwartet sie schon, die Karpatsche laut schnellend. Und nun lässt der erste Platzmeister die Kompanie in militärischem Zeremoniell antreten. Er gebiet sich dann mit dem zweiten Platzmeister zur weltlichen Obrigkeit in Person des Oberbürgermeisters und bittet in einer Meldung um Erlaubnis, den Tanz wie vor Alters aufführen zu dürfen. Sind die beiden Platzmeister zurück bei der Kompanie, treten die Tänzer vor und beginnen ihren Tanz. Das Schwert, Zeichen des freien Bürgers, dient dabei als Bindeglied von Mann zu Mann und nicht als Kampfgerät. In Form einer liegenden Acht, dem Symbol für die Ewigkeit, springen die Tänzer über die Hofstadt, lassen einander symbolisch über die Klinge springen. Durch ein Tor tanzen und flechten alle Schwerter zum gemeinsamen Maschen. Das goldene Tor, der Sprung über die Klinge, Symbolik pur. Nun bricht die Musik ab und der Hänsele schlüpft unter die erhobenen, geflochtenen, blanken Waffen. Der Fähnrich tritt hinzu und schwenkt die Zunftfahne hoch über den Köpfen der Tänzer. Währenddessen lässt der erste Platzmeister die geliebte Vaterstadt hochleben. Ein symbolischer Akt der Bekehrung des gottfernen Narren, Scheintötung und Wiedererweckung als Bekehrter. Metzger schreibt dazu, Zitat, er, der als rätselhafter Außenseiter durch das sonst fröhliche Geschehen geistert, vermittelt eine ernste Botschaft. Als Toter und auf ewig Verdammter will er die Lebenden davor warnen, seinen Weg zu folgen. Heute findet man ihn freilich bloß noch komisch. Unsere reizüberflutete, geräuschvolle Zeit scheint für seine stumme Mahnung nicht mehr hellhörig genug zu sein. Zitat Ende. Am Ende des Tanzes treten nun auch die Frauen auf den Plan. Sie sind in der bürgerlichen Tracht überlingens gekleidet, zu der auch die goldene Rathaube gehört. Denn nach dem Schwertletanz folgen die sogenannten Maidlin-Tänze. Das sind alte Volkstänze, wenn auch deutlich jünger als der Schwerttanz selber. Rheinländer, Kreuzpolka und Hopswalzer. So viel Tradition und Tanzen macht durstig und was nach der Aufführung im Aufkircher Tor, dem Zunfthaus der Überlinger Schwertle-Kompanie, bei etlichen Vierteln Überlinger Wein besprochen wird, bleibt der Außenwelt allerdings verborgen. Zutritt nur für Zunftbrüder. Nur eines ist sicher, trinken können auch die Nachfahren der Rebleute. Früher war der Schwerttanz an der Fasnacht beheimatet und wurde nur alle 10 Jahre aufgeführt. Heute, und zwar schon seit über 100 Jahren, findet er am 2. Juli-Sonntag mit der 2. Schwedenprozession statt. Das ist eine ganz spannende Brauchwandlung, denn eigentlich, das zeigt ja schon der Hänsele als Fasnachtsfigur, gehört der Tanz in die Fasnacht. Und nur manchmal, wenn Viererbundtreffen ist, der 4 Narrenzünfte aus Elzach, Überlingen, Oberdorf und Rottweil, dann wird in Überlingen auch der Schwerttanz an der Fasnacht aufgeführt. Ansonsten kann man ihn sehen am 2. Juli-Sonntag eines jeden Jahres in voller Pracht in Überlingen, der alten Reichsstadt am Bodensee. Ich verabschiede mich von euch und freue mich schon, wenn es nächste Mal wieder heißt
Brauchcast, der Podcast zu Traditionen und Bräuchen im Ländle mit Wulf Wager.
Your time and expertise are valuable, making Focus one of the most important resources to have at work. These days, professionals spend nearly half the work week on written communication, and it can be difficult to stay on task with all the emails and documents you have to get through. With Grammarly as your AI writing partner, you can stay focused and quickly get through your work with relevant real-time suggestions wherever you write. It works across 500,000 apps and websites, so it can help with everything, from brainstorming presentation ideas to sounding more confident and persuasive in emails and reports. For 15 years, Grammarly has offered best-in-class communication support and enterprise-grade security on a business model that doesn't sell your data. 93% of professionals report that Grammarly helps them get more work done. Download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast.